Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos.
Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Beachvolleyball spielen vor dem Eiffelturm, Reiten beim Schloss Versailles und Schwimmen durch die berühmte Seine. Die Olympischen Sommerspiele in Paris gehen los und sie dürften spektakulär werden. Aber es gibt auch einige Kontroversen und Schattenseiten rund um dieses große Sportereignis in Frankreich. Wir sprechen heute darüber, was man sportlich über die Olympischen Spiele in Paris wissen muss, über die Gefahren, die es bei diesen Spielen gibt und darüber, wie der Olympia-Wahnsinn Frankreich auf den Kopf stellt. Lukas Zara, du berichtest für den Standard in den nächsten Wochen live aus Paris über die Olympischen Spiele. Bist jetzt auch schon dort im offiziellen Pressezentrum, also falls man im Hintergrund ein paar kleinere Geräusche hört, nicht erschrecken lassen, aber du bist wirklich so nah dran, wie das irgendwie geht. Wie ist denn aktuell die Stimmung und die Lage in Paris? Merkt man jetzt so in den letzten Tagen und Stunden vor den Spielen schon eine Olympiastimmung?
Die Stimmung ist ganz verschieden, auch wenn meine Sample Size vielleicht ein bisschen klein ist. Also ich bin im Flieger neben zwei jungen Geschwistern, die waren Mitte 20, bin ich gesessen. Die sind aus Paris, aus der Umgebung von Paris. Und die haben Tickets für, ich glaube, 7 verschiedene Sportarten. Also die nehmen wirklich alles mit, was geht. Ja, die haben sich gefreut über jedes Ticket. Auch mein Unterkunftgeber, ich bin hier bei einem Airbnb untergebracht. Das ist irgendwie ein bisschen eine Schwimmerfamilie. Die freuen sich alle auf die Rennen im Olympischen Becken. Und dann gab es eine Begegnung mit einem älteren Herrn, der hat mich am Bahnsteig bei der U-Bahn Deutsch reden hören und angesprochen, und der ist mehr so lala, ja, komm sie, komm sa, die Spiele laufen so ein bisschen nebenher. Ja, da nimmt das quasi zur Kenntnis. Also die Spiele sind aber im Stadtbild schon sehr präsent natürlich. Es gibt in der ganzen Stadt verteilt so Aufsteller, die sind im Giro d'Italia rosa gehalten, die sieht man recht gut und recht schön. Und es sind großräumige Absperrungen bei all den Austragungsorten. Und ja, ich weiß nicht, wie es sonst ist in Paris, aber es ist schon auch viel Polizeipräsenz auf den Straßen, das kann man sagen.
Mhm. Über die Sicherheitsfrage können wir später auch noch reden. Kannst du uns kurz einen Überblick geben, wie denn für diese Olympischen Spiele so der Zeitplan ausschaut? Wir veröffentlichen den Podcast am Freitag. Ich glaube, heute am Abend ist Eröffnungszeremonie.
Genau, die Spiele werden mit einer Eröffnungsfeier losgehen. Die Eröffnungsfeier ist sehr besonders, weil hier Boote über die Seine fahren und die Teams sitzen auf diesen Booten oder stehen auf diesen Booten. Das ist wirklich eine einmalige Eröffnungsfeier. Normalerweise passiert das immer in einem großen Stadion, normalerweise in einem Leichtathletikstadion. Und jetzt ziehen eben die Nationen über die Seine ein quasi. Ja. Es gibt danach 16 Tage Wettkämpfe, also das ist ein sehr dichtes Programm. Es gibt 329 Medaillenentscheidungen. Und wenn es okay ist für dich, Tobias, dann lese ich jetzt all diese Entscheidungen vor, wann welche stattfinden.
Jede einzelne, ja, bitte.
Damit unsere Hörerinnen und Hörer gut informiert sind. Nein, Spaß beiseite. Was man sagen kann, es gibt einen Grundpfeiler. In der ersten Woche von solchen Sommerspielen finden Schwimmwettbewerbe statt. Und die zweite Woche gehört quasi der Leichtathletik. Das sind die zwei größten Sportarten bei Sommerspielen. Und Teamsportarten, die werden erst gegen Ende dieser zwei Wochen entschieden, weil eben die zwei Wochen brauchen, bis die Finalpaarungen feststehen. Und ja, wenn man Favoriten hat für einzelne Sportarten, würde ich jetzt empfehlen, schaut euch das Wettkampfprogramm genauer an, damit man dann die Wettkämpfe nicht verpasst. Und vielleicht findet man dann sogar die eine oder andere Disziplin, wo man sich sagt, ma, das schaue ich mir jetzt wirklich vielleicht zum ersten Mal an.
Besonders gut kann man sich da auch bei euch auf der Standard.at in der Sportredaktion und natürlich in der Zeitung informieren, wenn man einen Überblick noch braucht. Und apropos, du hast im Vorgespräch schon erwähnt und du hast ja auch schon angefangen, für den Standard zu schreiben über die Olympischen Spiele, dass du dich vor allem auf die Austragungsorte freust, dass die durchaus spektakulär sind da in Paris. Du hast ja schon die Seine erwähnt. Kannst du uns da auch nochmal einen Einblick geben?
Freuen ist vielleicht, ja, vielleicht zu viel, aber nein, es stimmt eigentlich schon. Man freut sich drauf, weil die sind schon cool, diese Austragungsorte. Es wird gereitet vor dem Schloss Versailles. Es gibt Beachvolleyball vor dem Eiffelturm, auf dem Place de la Concorde, ein großer zentraler Platz. Da finden Skate-Wettkämpfe statt und Breakdance, das ist zum ersten Mal bei diesen Spielen dabei. Und es gibt Surfen im Sinne von Wellenreiten. Das passiert auf Tahiti. Da bin ich leider nicht dabei. Das wollte der Standard nicht unterstützen, ja, dass ich einen Abstecher in den Pazifik mache. Aber völlig zu Recht, für zwei Wettkämpfe einen Flug, der 24 Stunden dauert, das wäre zu viel. Aber ja, es sind schöne Austragungsorte und ja, die Veranstalter versuchen da eben die Sehenswürdigkeiten der Stadt Paris in Szene zu setzen und davon gibt es eben einige. Deswegen haben sie da auch wirklich ein bisschen eine Auswahl gehabt.
Wenn wir jetzt auf Sportliche schauen, von den sehr, sehr vielen Bewerben, die es da gibt und jetzt eben das Wellenreiten ausgenommen, auf was freust du dich denn am meisten? Was müssen wir sportlich am meisten am Schirm haben von den Bewerben vom Sport?
Ja, es sind hier 10.500 Athletinnen und Athleten und für mich bedeutet das auch, das sind eigentlich 10.500 einzelne Geschichten darüber, wie die Athletinnen und Athleten es hierher geschafft haben. Ja, manche sind fad, aber da sind auch wirklich ein paar spannende Geschichten dabei. Worauf ich mich freue, ich würde gern einen französischen Schwimmer sehen. Das ist Léon Marchand. Der könnte zum Superstar dieser Spiele werden bei diesen Heimspielen für ihn. Der hat Chancen auf 4x Gold und vor allem bei diesen 400 Meter Lagen, wo du wirklich jede Lage im Schwimmbecken können musst, da gilt er als Favorit. Es gibt auch Katie Ledecky, auch im Schwimmen ein Superstar bei den Frauen. Die könnte hier die zweiterfolgreichste Olympionikin überhaupt werden. Wenn ich an die Leichtathletik denke, da freue ich mich auf das Duell über die 400 Meter Hürden. Das klingt jetzt vielleicht schon ein bisschen nach Special Interest, aber das sind Femke Bol aus den Niederlanden und Sydney McLaughlin, die US-Amerikanerin. Die zwei pushen sich da in dieser Disziplin gegenseitig zu Höchstleistungen aktuell. Und das ist eine irrsinnig spektakuläre und auch grindige Distanz, würde ich meinen, weil du sprintest 400 Meter, du sprintest aber das fast eine Minute lang und dann stehen auch noch Hürden im Weg. Also das ist wirklich eine, wie ich finde, ja, sehr spektakuläre Disziplin. Und dann gibt es noch eine Geschichte, die ich rausnehmen will. Das ist die Tischtennisspielerin Shi Ying Zheng. Die kommt aus Chile, die ist aus China ausgewandert und hat sich dort ein neues Leben aufgebaut. Und jetzt ist sie 58 Jahre alt und feiert mit ihren 58 Jahren ihr Olympiadebüt, weil sie ein bisschen unverhofft und mit einer Leichtigkeit in Südamerika zu einem Startplatz gekommen ist. Und die will ich unbedingt sehen, ihre erste Runde, wenn sie da antritt. Also das ist einer dieser 10.500 Geschichten, die ich angesprochen habe, die mich auch irgendwie für den Sport insgesamt begeistern, muss ich sagen.
Ich würde auch viel eher sagen, als Special Interest, dass da für jeden was dabei ist. So wie das klingt.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt wirklich etliche Sportarten, die da vorkommen und ich bin mir sicher, da kann was dabei sein, was jedem gefällt. Ja.
Du hast jetzt schon sehr, sehr viele, zehntausende SportlerInnen aus verschiedenen Ländern angesprochen, auf die eine oder andere Art. Wie schaut es denn mit österreichischen SportlerInnen aus? Wir haben gerade zur Fußball-Europameisterschaft einen riesen Fußball-Hype in Österreich gehabt, der dann viel zu früh und tragisch zu Ende gegangen ist. Wird das jetzt bei den Olympischen Spielen genauso sein?
Fußball steht hier nicht im Mittelpunkt, würde ich sagen, aber es schaut ganz gut aus. Ja. Es gibt 81 Athletinnen und Athleten aus Österreich. Das sind so viele wie seit 20 Jahren nicht mehr. Das Ziel vom österreichischen Olympischen Komitee sind 5 bis 10 Medaillen. Und das ist durchaus realistisch, würde ich meinen. Die größten Chancen aus meiner Sicht haben die Alexandri-Schwestern. Das sind die Weltmeisterinnen im Synchronschwimmen. Und das ist vielleicht sogar die sicherste Medaille aus österreichischer Sicht. Wenn die beiden gesund sind und bleiben, dann sind sie absolute Goldkandidatinnen. Es gibt Jakob Schubert, der tritt im Klettern an. Er ist 6-facher Weltmeister, den schätze sich sehr stark ein. Und dann ist Anna Kiesenhofer auch dabei. Die hat ja vor 3 Jahren in Tokio Gold geholt im Radstraßenrennen. Das war damals eine absolute Sensation und Überraschung. Und sowas kann halt dann auch immer passieren. Ja, ich habe vorher gesagt, fast 330 Sportarten und Medaillenentscheidungen. Und da kann immer wieder was passieren. Ja, und es gibt da etliche Sportarten, wo es Möglichkeiten und Chancen gibt auf österreichischen Erfolg. Ich denke da an Judo, Kanu, ans Sportschießen, an Golf, Reiten, Schwimmen. Und im Diskuswurf mit Lukas Weiß-Heidinger gibt es einen EM-Medaillengewinnerin und es gibt sogar eine Europameisterin in der Leichtathletik mit Victoria Hudson im Speerwurf. Die hat auch Chancen auf eine Medaille. Also ja, da werden ein paar Erfolge auf jeden Fall drin sein.
Und wenn es dann die ersten Goldmedaillen für Österreich regnet, kannst du dich schon einstellen darauf, dass du wieder von mir hören wirst, Lukas.
Na, sehr gern, ich erzähle sehr gern davon, ja.
In der Zwischenzeit, die Begeisterung springt auf jeden Fall über. Also ich bin schon sehr gespannt auf die Spiele und auf deine Berichterstattung. Und vielen Dank, dass du auch hier im Podcast jetzt schon einen ersten Einblick gegeben hast, Lukas Zara in Paris.
Cybervorfälle sind laut Allianz Risk Barometer 2024 die größte Sorge für Unternehmen. Bei einem Cyberangriff zählt jede Sekunde. Das Sophos Incident Response Team reagiert sofort und bringt Sie schnell aus der Gefahrenzone. Der Sophos Notfallservice ist innerhalb weniger Stunden einsatzbereit. Schützen Sie Ihr Unternehmen mit Sophos. Jetzt informieren unter www.sophos.at/rapid-response.
Wir können nicht über die Olympischen Spiele in Paris sprechen, ohne mit unserem Paris-Korrespondenten Stefan Brändle zu sprechen. Stefan, du bist ja immer in Paris, auch wenn gerade nicht so ein großes Ereignis ist. Und was ich mich so ein bisschen frage, wie sehr hat denn allein schon die Vorbereitung auf dieses Event die Hauptstadt in Frankreich umgekrempelt? Also wie viel Aufruhr und Veränderung hat man da schon gemerkt in den letzten Wochen und Monaten?
Also ich muss sagen, ich bin eigentlich eher überrascht, dass die Veränderungen, die baulichen Änderungen sich im Rahmen halten. Das rührt auch daher, dass das Konzept der Spiele darin bestand, so wenig wie möglich neue Bauten, neue Arenen zu erstellen, um eben auch nachhaltige ökologische Spiele zu konstruieren. Und das hat dazu geführt, dass in Paris selbst eigentlich gar keine Neubauten bestehen. Die zwei einzigen Bauten, die sind im Banlieue-Departement Seine-Saint-Denis. Und dort gibt es ein neues Wassersportzentrum und eine neue Arena und dazu natürlich auch das Olympische Dorf. Das wird dann vielleicht auch später urbanistische Konsequenzen haben für dieses, positive Konsequenzen, muss ich sagen, für dieses Departement. Aber in Paris selbst sind die meisten Arenen oder Tribünen provisorisch. Die werden dann ein paar Tage später wieder abgebaut. Und eigentlich dürfte sich das Stadtbild nicht groß verändern. Ich mag mich noch erinnern, 2017, als Paris die Spiele zugeteilt erhielt, habe ich mir gesagt, ja, werden die Pariser jetzt wieder so ein Riesending wie den Eiffelturm damals für die Weltausstellung von 1889 hinstellen? Aber das einzige Riesending, das wirklich ablaufen wird, ist eben die Eröffnungszeremonie in der Seine. Und die Seine, die wird auch zwei Wochen nach den Olympischen Spielen weiter bestehen und eigentlich insofern auch ein Symbol der Kontinuität darstellen.
Die Seine wird ja hoffentlich noch viel länger weiter bestehen. Aber die war auch ein großer Mittelpunkt der Berichterstattung jetzt im Vorhinein. Wir haben jetzt auch schon das Schwimmen ein paar Mal angesprochen, weil es ja in der Seine auch Schwimmbewerbe geben soll. Da haben sich dann die Verantwortlichen in der Stadt großen Aufwand gemacht, vorher um diesen Fluss, der nicht gerade für Sauberkeit bekannt war, eben dorthin zu bringen, dass man dort wirklich schwimmen kann. Kann man jetzt kurz vor der Zeremonie sagen, ist das eigentlich gelungen, dass die Seine mehr oder weniger Trinkwasserqualität hat?
Ich weiß nicht, ich würde mich nicht trauen, Trinkwasser zu benutzen aus der Seine, aber man muss es der Bürgermeisterin von Paris, der Sozialistin Anne Hidalgo, zugutehalten, dass sie es geschafft hat, jetzt die Dinge so weit zu entwickeln, dass wahrscheinlich der Triathlon und andere Schwimmwettbewerbe in der Seine stattfinden können. Das hat einen riesigen Aufwand erfordert. Jahrelang wurden da Hunderte von Millionen reingesteckt, damit zum Beispiel die Kanalisationszuflüsse am Oberlauf der Seine, aber auch in anderen Flüssen wie die Marne, die in die Seine sich reingießt, dass diese Abwasserleitungen saniert wurden. Und vor den Toren von Paris hat die Bürgermeisterin zwei Überlaufbecken gebaut, damit bei Regenfällen das Regenwasser nicht mehr einfach direkt in die Pariser Kanalisation gelangt und von dort mit etlichen Fäkalbakterien angereichert dann in die Seine gelangt. Das heißt, wenn es nicht regnet, und der Wetterbericht scheint momentan eher positiv zu sein, dürfte das Wasser eine Olympiatauglichkeit oder eine Olympiaqualität aufweisen.
Wie wird das eigentlich bei den Menschen in Paris aufgenommen, dass da jetzt so ein enormer Aufwand sich gemacht worden ist? Auf der einen Seite bringt es der Stadt ja was, wenn Dinge verbessert werden. Auf der anderen Seite könnte man sagen, es wird nur Geld in die Stadt hineingesteckt, wenn ein Großevent ansteht, wo eben auch Geld verdient wird und so weiter.
Ich glaube, die Ausgaben selbst sind nicht der erste Punkt für Franzosen. Das kann man, glaube ich, generell sagen. Für ein Land, das unter 3.000 Milliarden Euro Staatsschulden ächzt, da werden jetzt diese 4 Milliarden, die der Staat beisteuert, die werden da auch keinen Unterschied mehr machen. Es gibt daneben aber vielleicht wichtiger für die Franzosen Vorteile und Nachteile. Ich meine, über den einen Nachteil wurde schon viel gesprochen, nämlich die steigenden Mieten. Ich bin da allerdings gar nicht so sicher, ob das wirklich ein Effekt ist, der rein auf die Olympischen Spiele zurückzuführen ist. Man sieht das am Olympischen Dorf. Dort wurden Gebäude, so viereckige Blöcke hingestellt, die nicht sehr attraktiv sind, die aber ungeheuer hohe Preise oder für die ungeheuer hohe Preise verlangt werden. Und das führt dazu, dass eigentlich die jungen Leute in Paris sich einfach den Wohnraum nicht mehr leisten können und ausziehen. Und ob das jetzt nun eine Folge von der Olympischen Spiele ist oder nicht, auf jeden Fall hat das zu einem doch klar negativen Ruf der Olympischen Spiele in Paris selbst geführt. Aber man muss auch umgekehrt vielleicht nochmal wiederholen, der Vorteil ist eben, dass es ökologische, nachhaltige Spiele sein sollen und dass von dort her eigentlich die große Bauerei, die man vielleicht noch vor 4 Jahren in Tokio oder vor allem auch vorher in Brasilien, in Rio gesehen hat, dass die in Paris ausgeblieben ist.
Du hast doch in einem Artikel geschrieben, dass rund um diese Spiele jetzt Obdachlose und Prostituierte in den Fokus kommen. Worum geht es da?
Es geht um die sogenannte soziale Säuberung. Die wird von den Hilfswerken angeprangert. Da werden Vorwürfe laut, die Polizei und eben indirekt auch die ganze Regierung, die Verwaltung, habe sich darum bemüht, die Obdachlosen aus der Stadt zu karren, die Prostituierten von den Boulevards wegzubringen und auch andere, vor allem auch Migranten, die sich in eigentlichen Zeltlagern in Paris seit Jahren schon festgesetzt hatten, dass die aus dem Pariser Stadtbild entfernt werden. Man muss allerdings auch da sagen, die Verwaltung hat sich bemüht, wahrscheinlich auch aus Imagegründen, man will dann keine Negativwerbung vor den Spielen schaffen, die hat sich bemüht, die Migranten vor allem für einmal sehr menschlich zu behandeln und in Busse zu bringen und die aber dann sehr weit wegzubringen ins Elsass, in die Bretagne, sogar nach Bordeaux, was fast 500-600 Kilometer entfernt ist, in der Hoffnung, dass die dann diese ausgeschaffenen oder wegtransportierten Leute nicht mehr zurückkommen. Diese Hoffnung hat sich zum Teil nicht erfüllt. Es gibt Migranten in Paris und der Präfekt hat kürzlich gesagt, es gehe nicht darum, zero immigré oder zero migrant zu haben, also das heißt gar niemanden, sondern es gehe darum, auch die Migranten und vor allem auch die Obdachlosen vor sich selber zu schützen, nämlich auch vor dem Publikumsanmarsch. Wenn zum Beispiel ein Obdachloser vor dem Louvre auf dem Gehsteig liege und die Menschenmassen, die Besuchermassen da an ihm vorbeizögen und ihm vielleicht sogar auf die Beine stünden, dann wäre das für die Migranten selber zu einem Problem. Mich dünkt das ein bisschen ein Vorwand, aber es zeigt doch, dass die Präfektur versucht, auch an diese Leute zu denken. Ob sie es schafft, das wird sich während der Spiele erweisen.
Ein bisschen die dunkle Seite dieser Vorbereitungen oder die Kontroverse auf jeden Fall. Und was auch sehr kontrovers ist, und Stefan, daran erinnere ich mich noch, dass wir vor einigen Monaten einen für mich sehr überraschenden Podcast gemacht haben über die Bettwanzenplage, die es damals in Paris gegeben haben soll, wo wir dann darüber gesprochen haben, dass das Ganze nur eine Propagandaaktion des Kreml aus Russland gewesen sein soll. Wie ist denn jetzt eigentlich die Sicherheitslage in Paris? Wie große Sorgen macht man sich vor solchen Propagandaangriffen, aber vielleicht auch vor kompletten Terrorangriffen, wenn so viele Menschen auf einem Platz sind?
Um beim Thema Russland zu bleiben, ist es so, dass diese ganze Bettwanzen-Affäre, die eigentlich lächerlich klingt, aber gar nicht so lächerlich ist, wenn man sich überlegt, dass da ausländische Agenten versucht hätten, eine Stimmung gegen die Olympiastadt Paris heranzuziehen und die Besucher eben von Paris abzuhalten, dann muss man schon sehen, dass diese Bedrohung ernsthaft ist. Und der Vorsteher der Nationalen Sicherheitsagentur von Frankreich, der hat auch von einem, ich zitiere, Infiltrationsversuch und anderen digitalen Attacken durch russische Urheber gesprochen. Diese Woche, also am letzten Sonntag, wurde ein 40-jähriger Russe verhaftet, weil er, wie die Behörden gesagt haben, ein Projekt größeren Ausmaßes während der Spiele geplant habe, mit schwerwiegenden Folgen. Auch das ist ein Zitat. Man weiß nichts Genaues, es ist wahrscheinlich nicht ein Terroranschlag, aber es können diverse andere Möglichkeiten in Frage kommen. Man weiß, dass die Russen Frankreich im Visier haben und dass sie eben nicht nur wegen der Bettwanzen-Affäre, sondern auch sonst versuchen, den Staat Frankreich, aber wahrscheinlich auch die Olympischen Spiele zu destabilisieren. Das andere, das du angesprochen hast, ist die Terrorbedrohung. Da ist natürlich Paris mit den Bataclan-Anschlägen von 2015 nach wie vor ein gebranntes Kind. Das Trauma ist nach wie vor da und die Angst entsprechend groß. Es wurden schon zwei junge Männer verhaftet, der eine in Saint-Étienne, der andere in Paris, die offenbar ausgefeilte Versuche für Terroranschläge geplant hatten. Man weiß da auch nicht, in welche Richtung. Es werden nicht so massive, umfassende Anschläge wie im Bataclan gewesen sein, sondern eher, man nennt das die Lonely Wolf-Attacken, also dass Einzeltäter versuchen, Terror zu säen. Und diese Verhaftungen, die haben schon als Warnsignal funktioniert auch. Und ich glaube, da ist die Polizei mit einem Rekordaufgebot von mehreren 10.000 Polizisten während dieser zwei Wochen Olympia, die sind schon in Alarmbereitschaft.
Stefan, du hast in den letzten Podcasts, die wir gemacht haben, vor allem über die Parlamentswahlen in Frankreich, teilweise auch gesagt, du hast das Gefühl, dass in Frankreich gerade keine so gute Stimmung ist, vor allem durch die politische Unsicherheit, durch das Chaos, das es teilweise gegeben hat. Freuen sich denn die Französinnen und Franzosen jetzt gar nicht auf diese Spiele? Und Frage 2, bist du eigentlich Sportfan? Freust du dich eigentlich schon?
Also ich selber, ich freue mich jetzt langsam auch. Ich glaube, im Einklang mit vielen Pariser Bürgern, die eigentlich das ganze Spektakel, das Vorspektakel eher aus einer gewissen Distanz verfolgt haben und sich vielleicht eher auf eben Sicherheitsfragen, andere bauliche, urbanistische, finanzielle Fragen konzentriert haben. Aber jetzt mit der Eröffnungszeremonie ändert das und ich glaube, es ist wirklich auch ein Vergnügen zu sehen, dass eben der Geist von Pierre de Coubertin, von diesem Franzosen, der die Olympiade sozusagen neu gegründet hat, Ende des 19. Jahrhunderts, dass dieser Geist jetzt wieder dazu führt, dass verschiedenste Nationen halt zusammenkommen und dass das kleine Tonga neben der amerikanischen Delegation im olympischen Dorf ist und dass sich da vielleicht in diesen zwei Wochen eben doch ein olympischer Geist entwickelt, der dann auch die Franzosen anstecken könnte und, wenn man optimistisch sein will, auch ein bisschen einen positiven Einfluss auf die Regierungsbildung in Paris haben könnte.
Dann hoffen wir auf sichere und spektakuläre Spiele in Paris und freuen uns jetzt erstmal auf die Eröffnungszeremonie am Abend. Stefan Brändle, vielen Dank auch dir für den Einblick nach Paris.
Bitte.
Und hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen zum Tag. Die hat heute meine Kollegin Margit Ehrenhöfer für Sie. Wenn Ihnen, liebe ZuhörerInnen, Thema des Tages gefällt, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Also vielen Dank dafür. Es geht gleich weiter.
Cybervorfälle sind laut Allianz Risk Barometer 2024 die größte Sorge für Unternehmen. Bei einem Cyberangriff zählt jede Sekunde. Das Sophos Incident Response Team reagiert sofort und bringt Sie schnell aus der Gefahrenzone. Der Sophos Notfallservice ist innerhalb weniger Stunden einsatzbereit. Schützen Sie Ihr Unternehmen mit Sophos. Jetzt informieren unter www.sophos.at/rapid-response.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Gerade hat unser Korrespondent Stefan Brendle noch von erhöhter Anschlagsgefahr und verstärkten Sicherheitsmaßnahmen gesprochen. Und schon ist auch etwas passiert. In der Nacht auf Freitag wurden durch mehrere Brandanschläge weite Teile des französischen Zugverkehrs lahmgelegt. An drei verschiedenen Orten kam es gleichzeitig zu Bränden an elektrischen Schaltstationen. Ein vierter Anschlag konnte noch vereitelt werden. Die französische Bahngesellschaft sprach von einem massiven Angriff in großem Umfang. Mehrere Bahnverbindungen mussten gestrichen werden. Rund 800.000 Fahrgäste sollen betroffen sein. Die Reparaturarbeiten dürften das ganze Wochenende überdauern. Wer hinter dem Angriff steckt, das ist bis zum Zeitpunkt der Aufnahme noch unbekannt. Zweitens, wir kommen nach Österreich. Die ÖVP wirft FPÖ-Chef Herbert Kickl Falschaussage im Untersuchungsausschuss zum mutmaßlich rot-blauen Machtmissbrauch vor. Laut dem Fraktionsführer der Volkspartei, Andreas Hanger, habe Kickl ganze 6-mal die Unwahrheit im U-Ausschuss gesagt. In einer Pressekonferenz am Freitag kündigte Hanger deshalb an, Kickl anzeigen zu wollen. Es geht dabei unter anderem um eine Werbeagentur, die Mitte der 2010er Jahre Aufträge für die Kärntner Landesregierung abgewickelt hat. Dabei sollen auch Zahlungen an die FPÖ abgeflossen sein. In der Causa gab es bereits einen Prozess, Herbert Kickl galt dabei aber nie als Beschuldigter. Er hat sich im Untersuchungsausschuss auch von der Sache distanziert. Die ÖVP sieht das allerdings anders. Eine Anzeige wegen Falschaussage müsste von der Staatsanwaltschaft geprüft und von einem unabhängigen Gericht geklärt werden, heißt es. Details dazu lesen Sie auf der standard.at. Und drittens. Jetzt hat Kamala Harris auch die Unterstützung von Barack Obama. Der Ex-US-Präsident und seine Frau Michelle würden Harris als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten voll unterstützen, schreibt Obama auf X. Dazu teilte er ein Video, in dem zu sehen ist, wie Kamala Harris einen Anruf der Obamas entgegennimmt.
We called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and into the Oval Office.
Harris gilt nach dem Rückzug des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden aus dem Präsidentschaftswahlkampf quasi als fixe Kandidatin der Demokraten. Eine Zustimmung von Barack Obama wäre da formal nicht notwendig gewesen. Politisch ist dieser Zuspruch aber doch bedeutend. Offiziell muss Harris noch von den Delegierten als Kandidatin nominiert werden. Das soll spätestens am Parteitag der Demokraten Mitte August passieren. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der standard.at. Und falls Sie jetzt uns noch etwas mitteilen möchten, Feedback haben oder Themenvorschläge, dann schreiben Sie gerne an podcast@derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann geht das am einfachsten mit einem Standard-Abo oder auch mit einer einmaligen Unterstützungszahlung. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Vorhin haben Sie Tobias Holub gehört. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
Cybervorfälle sind laut Allianz Risk Barometer 2024 die größte Sorge für Unternehmen. Bei einem Cyberangriff zählt jede Sekunde. Das Sophos Incident Response Team reagiert sofort und bringt Sie schnell aus der Gefahrenzone. Der Sophos Notfallservice ist innerhalb weniger Stunden einsatzbereit. Schützen Sie Ihr Unternehmen mit Sophos. Jetzt informieren unter www.sophos.at/rapidresponse.